Aus dem Evangelium Jesu Christi nach Lukas. Es geschah auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus zog durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Als er sie sah, sagte er zu ihnen: Geht, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu auf das Angesicht und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Da sagte Jesus: Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind die 9? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Liebe Schwestern und Brüder, ein hoffnungsloser Fall, Aussatz. Aussatz war unheilbar. Und darum sagten die Ärzte, wenn sie es mit einem Aussätzigen zu tun hatten, ein hoffnungsloser Fall. Ein hoffnungsloser Fall, das sagten auch die Angehörigen, die Familienangehörigen, weil Aussatz ansteckend war. Und darum haben sie ihn aus der Familie ausgestoßen. Ein hoffnungsloser Fall, das sagte auch die Gesundheitsbehörde. Das waren damals die Priester in Israel. Und darum haben sie jeden, der Aussatz hatte, verbannt. Außerhalb der Ortschaften musste er in Grabhöhlen leben. Keiner durfte mit ihm Kontakt bekommen. Und wenn wirklich einmal ihm einer zu nahe kam, dann musste er von weitem rufen: Unrein, unrein, damit keiner näher rankam. Gut, die Angehörigen durften ihm was zu essen hinstellen, aber Kontakt durften sie nicht mit ihm aufnehmen. Unrein, unrein. Ein hoffnungsloser Fall. Damals hat man in Israel gesagt: Lieber tot sein, als Aussatz haben. Aussatz, das war gleichsam so wie lebendig und doch schon tot. Tod auf Raten. Schwestern und Brüder, heute ist Aussatz heilbar. Aber es gibt auch heute Situationen, wo man sagen würde, ein hoffnungsloser Fall, auch im medizinischen Bereich. Wenn meinetwegen jemand im letzten Stadium Krebs hat und die Ärzte sagen ihm: Wir können Ihnen nicht mehr helfen, das ist hoffnungslos. Oder AIDS oder Demenz, ein hoffnungsloser Fall. Oder denken Sie daran, wenn jemand drogenabhängig ist. Da hat einer eine Entziehungskur nach der anderen versucht, hat sie immer wieder abgebrochen und hat es nicht durchgehalten. Ein hoffnungsloser Fall. Das gibt es aber auch im Zusammenhalt von Familien, dass eine Familie so zerstritten ist, dass sie nicht mehr miteinander reden können. Und da kommt auch von außen keiner mehr dran. Ein hoffnungsloser Fall. Aber manchmal geht das ja sogar durch unser eigenes Herz hindurch. Dass du über irgendeine sündhafte Veranlagung nicht wegkommst. Du versuchst immer wieder dagegen anzukämpfen, aber es gelingt dir einfach nicht. Und irgendwann heißt es dann hoffnungslos, keine Chance mehr, Resignation, ein hoffnungsloser Fall. Hier im Evangelium kommen 10 Männer zu Jesus, die alle hoffnungslose Fälle waren, Aussatz. Aber sie sind geheilt worden. Sie sind gerettet worden. Für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Wir müssen immer eins bedenken, es steht immer wieder in der Bibel drin: Für Gott ist kein Ding unmöglich. Wenn jemand von einem Arzt gesagt kriegt: Wir können Ihnen nicht mehr helfen, dann bedeutet das nicht, dass es ein hoffnungsloser Fall ist. Mein eigener Vater hat zweimal auf dem Sterbebett gelegen, wo die Ärzte keinen Pfifferling mehr drum gegeben haben. Und ich habe ihm zweimal die Krankensalbung gespendet und er war wieder putzmunter anschließend. Gut, irgendwann ist er auch gestorben, klar, aber hoffnungslose Fälle, man sagt das so schnell. Da, und wenn der Arzt nicht mehr helfen kann, schmeißt die Flinte nicht ins Korn. Mir hat mal jemand gesagt, nicht die Flinte ins Korn schmeißen, sondern die Flinte Jesu in die Hände schmeißen. Da ist sie gut aufgehoben. Es gibt für Gott keine hoffnungslosen Fälle. Ich habe ganz oft erlebt, dass wir für Familien gebetet haben, die zerstritten waren, die nach Jahren, manchmal nach Jahrzehnten wieder zusammengefunden haben. Aber es geht. Gib die Hoffnung nicht auf. Für Gott ist kein Ding unmöglich. Aber interessant ist, Jesus sagt am Ende zu dem einen, der umkehrt, dein Glaube hat dich gerettet, dein Glaube hat dich geheilt. Eigenartigerweise sagt Jesus nicht, ich habe dich geheilt. Er sagt auch nicht, der Vater im Himmel hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. Was ist das denn in diesem Evangelium um den Glauben dieser Männer? Ein erstes. Normalerweise, wenn sie merken, dass Jesus in ihre Nähe kommt, hätten die laut rufen müssen, unrein, unrein. Tun die aber nicht. Die rufen stattdessen, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Sie trauen ihm etwas zu. Frage an uns, kann Gott unser Schreien noch hören, wenn wir in Not sind, vielleicht sogar in auswegloser Not sind? Kann Gott unser Schreien noch hören? Hab Erbarmen mit uns. Ein zweites um den Glauben dieser Männer. Jesus sagt ihnen, noch bevor sie geheilt waren, geht zu den Priestern und zeigt euch den Priestern, dass sie eure Heilung feststellen. Die müssen losgehen, ohne dass sie schon merken, dass sie geheilt sind. Und während sie unterwegs sind, wurden sie rein, wurden sie geheilt. Das ist ein Glaubensschritt. Wir möchten ja am liebsten immer erst, dass wir erst geheilt werden und dann sollen die Behörden, das Gesundheitsamt, das offiziell feststellen. Nein, geht zu den Priestern, während ihr noch den Aussatz habt. Und dann werdet ihr geheilt unterwegs. Wissen Sie, es ist so ähnlich wie bei einer Geschichte, die sehr bekannt ist, die Kinder schon kennen. Die Geschichte vom reichen Fischfang. Petrus hatte die ganze Nacht nichts gefangen. Und dann sagt Jesus am anderen Morgen, werf die Netze nochmal raus. Das war Unsinn. Und dann sagt Petrus, weil du es gesagt hast, tue ich das jetzt. Auf dein Wort hin, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Dann haben sie einen reichen Fischfang getan. Wer auf das Wort Jesu hin einen Glaubensschritt tut, der wird Wunder erleben. Auch heute noch. Das ist das Zweite. Und das Dritte, während sie hingingen, wurden sie geheilt. Und das Dritte ist dann, 10 sind geheilt worden und nur ein einziger ist umgekehrt und hat gedankt und hat Gott gelobt. Nur ein einziger, 10%. Aber schauen Sie mal auf Ihr eigenes Gebetsleben. Ist das bei uns eigentlich anders? Wie oft bitten wir Gott, wenn wir überhaupt beten, wie oft bitten wir Gott um alle möglichen Dinge, vielleicht sogar in ausweglosen Situationen, aber im Verhältnis dazu, wie wenig wird bei uns in unseren Gebeten gedankt. Ob Jesus auch sagen würde, wo sind denn die anderen 90%, die auch geheilt worden sind? Warum sind die nicht umgekehrt? Ob Jesus das uns auch sagen würde? Und dann stellt sich noch raus, dieser eine, der umgekehrt ist, das war ein Samariter. Ausgerechnet ein Samariter. Was meinen Sie, wie die Juden damals auf die Samariter runtergeguckt haben? Die gehörten ja gar nicht zum Volk Israel. Gut, ein bisschen was hatten sie auch noch vom Volk Israel, aber die waren wie Sektierer. So ähnlich wie wir heute manchmal die Zeugen Jehovas behandeln. Gut, die haben auch noch ein bisschen was Christliches, aber Hauptsache wir haben nichts mit ihnen zu tun. So war das damals mit den Samaritern. Und ausgerechnet, der kehrt um und bedankt sich. Wissen Sie, was eigenartig ist? In meiner ganzen Priesterzeit, vor allen Dingen am Anfang, als ich Kaplan war, habe ich sehr viel Kontakt gehabt mit Freikirchen, mit Baptisten, mit Methodisten, mit Leuten, die sich zwar Christen nannten, aber so gar keiner Kirche gehörten, auf die wir so runtergucken, die gehören ja gar nicht dazu. Das sind ja auch Sektierer. Wie oft haben wir darauf runtergeguckt, auf diese Menschen? Aber glauben Sie mir ganz ehrlich, ich bin auch manchmal bei denen im Gottesdienst gewesen. Nirgendwo habe ich erlebt in Gottesdiensten, dass so intensiv und so demonstrativ Gott gedankt und gelobt wurde, wie bei diesen Freikirchlichen, auf die wir manchmal runterschauen. Es war für mich als Priester manchmal beschämend. Wir feiern heute die Heilige Messe. Und die Heilige Messe, Eucharistie, heißt ja Danksagung. Wir haben heute Abend die Chance, nicht nur die Heilige Messe einfach zu feiern, weil es eben am Samstag oder Sonntag dran ist. Wir haben heute die Gelegenheit, diesen Gottesdienst zu einer ganz persönlichen Danksagung zu machen. Vielleicht überlegst du mal, wofür kann ich Gott heute danken? Wofür kann ich Gott in der letzten Woche danken? Wofür kann ich ihm die Ehre geben? Tu das dann. Vielleicht findet Jesus ja bei uns heute mehr als nur den einen, der umgekehrt ist. Amen.